Der Predigttext des heutigen Sonntags steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn anzuklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf der Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Und als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, mir fällt ein Stein vom Herzen, sagt der Mann, an dem die Kündigungswelle vorbeischwappte. Mir fällt ein Stein vom Herzen, sagt die Schülerin, als sie am Ende des Schuljahres liest, versetzt in die nächste Klassenstufe. Mir fällt ein Stein vom Herzen, sagt die Frau, als sie den Befund hört, gutartig. Wie schön, wenn uns Steine vom Herzen fallen. Aber wie traurig, ja geradezu wie kriminell ist das, wenn wir das mitbekommen, vielleicht über Nachrichten, Fernsehen, wenn sogenannte Demonstranten Steine in die Hand nehmen und mit diesen Steinen werfen. Und billigend in Kauf nehmen, dass Menschen verletzt, ja gar getötet werden. Mit Steinen Menschen töten. Ich habe das mal gemacht. Wenn man das googelt, dann kriegt man da einige Ergebnisse. Und es gibt heute noch diese Hinrichtungsmethode, mit Steinen Menschen töten. Und das war auch zur Zeit Jesu so. Wir haben das von Horst gerade eben im Evangelium gehört, im Predigttext für diesen Sonntag. Da soll jemand getötet werden. Wenn man das heute so hört, dann sagt man: Was? Kann das angehen für ein bisschen Fremdgehen, die Todesstrafe? Wo leben denn die? Nun, wir leben heute in einer anderen Zeit. Ging gestern durch die Nachrichten auch immer wieder. In Kiel, mitten in Kiel gerade, ganz viel Buntes los. Eine andere Zeit. Aber wenn irgendjemand von uns noch Lust auf die Fußball-WM im Winter hat in Katar und sogar auf die Idee kommt, da hinzufliegen und da live etwas zu erleben, vor Ort zu sein, der muss heute schon sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wie er sich dort in diesem Land öffentlich benimmt, was er macht oder nicht macht heutzutage. Und damals also auch ein Drohen mit den Steinen. Es ließe sich einiges jetzt darüber sagen, über das Verhältnis von Vorwurf und gefordertem Strafmaß. Aber so traurig es klingt, es ging dieser Horde von gebildeten Männern überhaupt gar nicht um die Frau, die sie da vor Jesus zerrten. Sie war nur ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck lautete: Jesus unmöglich machen. Das wollten sie. Was war hier passiert? Vielleicht dies: Da war eine verheiratete Frau. Sie hatte sich viel vorgenommen für ihre Ehe, für ihre Kinder, für die Familie. Und irgendwann entwickelte sich das Ganze aber nicht so, wie sie einmal gestartet waren, wie sie gehofft hatte. Ich komme gerade gestern von einer Trauung in Hamburg. Da sind ganz viele große Worte. Alles schön. Aber wie entwickelt sich manches? War es ihre Schuld? War es seine Schuld? Oder wie meisten haben sie beide dazu beigetragen, dass es sich nicht so entwickelte? Es ist ja so, dass wir in unserem Leben viele Dinge lernen, immer wieder. Und wir lernen sie, um das Gelernte dann auch umzusetzen. Also wenn jemand am Klavier gut spielen kann, dann fängt man an zu üben. Und irgendwann wird man besser und noch ein bisschen besser. Aber wenn man schon mal ganz gut ist, dann hört man nicht auf zu üben, oder? Man macht weiter, immer wieder, um das zu verfestigen. Ein Spitzensportler, der sagt nicht, so, jetzt habe ich es raus. Der trainiert umso mehr. Aber wenn wir irgendwann einmal heiraten oder geheiratet haben, zusammenleben, dann sagt man sich, ja, irgendwie läuft das jetzt so. Aber es läuft nicht alles automatisch. Manche sagen, das sind die Gefühle, die dann ja irgendwo hier verortet werden. Und wenn die Gefühle weg sind, tja, dann bedeutet das eben Beziehungsende, weil die Gefühle ja nicht mehr so da sind, aus welchen Gründen auch immer. Das mag ja stimmen mit der Verortung, aber das stimmt nur, wenn wir Liebe genauso definieren, dass das mit den Schmetterlingen im Bauch zu tun hat. Aber da ist ja viel mehr in uns drin. Da sind Sehnsüchte drin, da sind Wünsche drin, da sind körperliche Gegebenheiten, die wir haben, kulturelle und familiäre Herkünfte, Gewohnheiten, Eigenarten, Vorlieben, tausend Unterschiedlichkeiten. Und manchmal passiert das, dass wir uns in unserem eigenen Leben gar nicht so richtig zurechtfinden und sagen, warum empfinde ich das da gerade so? Warum reagiere ich an dieser Stelle so? Wie soll man da meinen, dass ein paar Schmetterlinge im Bauch alles ausgleichen werden und alles wegmachen? Und dass es dann heißt, und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Wieso muss ich gerade an ein Märchen denken? Egal. Auch ein Eheleben kann man trainieren. Auch ein Eheleben kann man üben. Den anderen nicht als Feind sehen, sondern derjenige, mit dem ich gemeinsam unterwegs bin. Zwei Leute in einem Team. Und sie gewinnen und sie verlieren gemeinsam. Also wenn Sie sich an dieser Stelle angesprochen fühlen, wann haben Sie das letzte Mal bewusst in Ihre Partnerschaft investiert? Wie funktioniert das miteinander? Mann und Frau können sehr unterschiedlich sein miteinander, aber es geht darum, immer noch begeistert zu sein. Es war an einem Weihnachtsfest, dass meine Frau mir etwas schenkte, so ein Umschlag. Ich habe es aufgemacht und da war ein Gutschein drin. Ein Gutschein für ein Eheseminar, Zeit zu zweit. Und ich muss gestehen, als ich das aufgeklappt habe, war ich not amused. Und unsere Kinder kriegten das mit. Was hat Mama da verschenkt? Es war noch nicht so weit, dass sie sagen mussten, müssen wir uns einen neuen Papi suchen. So weit waren sie noch nicht, aber sie sagten, müssen wir uns irgendwie Sorgen um euch machen, dass ein Eheseminar ansteht? Hinterher, als wir zurückkamen und wir feststellen mussten, auch ich musste feststellen, war richtig gut, da haben wir zumindest eine Weile so ein paar Sachen ganz bewusst gemacht. Und wenn andere Leute zu Besuch waren, dann sagten unsere Kinder, ja. Unsere Eltern haben ein Eheseminar besucht. Da macht man das dann eben so. Die fahren jetzt heute Abend mal gemeinsam mit dem Fahrrad. Ha! Und so. Naja, haben sich eine Weile drüber lustig gemacht. Aber letztlich war es gut, darin zu investieren. Eine verwitwete Dame, die über 70 Jahre alt war, hatte eine Liebesaffäre mit einem ähnlich alten Mann. Und um zu erklären, was diese Beziehung ihr bedeutete, da habe ich meine Seiten vertauscht. Um zu erklären, was diese Beziehung bedeutete, hat sie einmal erzählt und sagte: Ich war mit Freunden essen gegangen. Und als ich nach Hause kam, rief mein neuer Freund mich an. Und dann habe ich erzählt, ja, wir waren zusammen essen gegangen. Und er hörte die ganze Zeit interessiert zu. Und dann stellte er am Ende eine Frage. Und die Frage lautete: Was hast du angehabt? Als die Frau davon erzählte, von dieser Begebenheit, da fing sie an zu weinen und sagte: Weißt du, wie lange das her ist, dass jemand mich gefragt hat, was hast du angehabt? Und jetzt mal ganz spontan, nicht nach rechts, nicht nach links gucken. Wenn da neben Ihnen zufällig jetzt Ihre Frau, Ihr Mann sitzen sollte, wissen Sie, was er heute anhat, was sie heute angezogen hat? Wissen Sie noch, was das gestern war? Nicht gucken, also. Sagen jetzt nicht einfach, das ist einfach ein bisschen Stoff, sondern so ein bisschen Stoff kann richtig gut tun. Und gefährlich ist das, wenn man sagt: Oh, hast du das neu? Ist mir passiert vor einer Woche oder so. Hast du das neu? Das habe ich schon viele Jahre. Oh. Hast du aber lange nicht angehabt. Also man versucht sich ja irgendwie zu retten. Aber es tut gut, aufeinander Acht zu haben. Wie immer das hier bei dieser Frau war in der Geschichte mit Jesus. Vielleicht fing es mit kleinen Komplimenten an, die sie bekam. Irgendwann hat sie die Linie überschritten. Irgendwann hat sie sich daran gewöhnt, zu lügen und zu tricksen. Und irgendwann rissen fremde Männer die Tür auf und zerrten sie raus, schrien sie an. Die erste Frage, die sich ergibt: Warum haben sie nur diese Frau rausgezogen? Manche meinen, vielleicht war das auch so ein abgekatertes Spiel. Sage du uns wann und wo, und dich lassen wir verschonen, dich verschonen wir, und wir holen nur sie raus. Denn wir brauchen diese Frau für Demonstrationszwecke. Und zu dieser Demonstration nahm sie Gebildeten des Landes unterwegs dann ein paar Steine in die Hand. Und so schleppten sie die Frau direkt zu Jesus, mitten in seine Lehrstunde hinein. Lehrer, sagen sie da schleimend, Lehrer. Diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Und während sie das so sagen, stelle ich mir vor, wie sie in ihren Händen mit den Steinen spielen. Ein falsches Wort, eine falsche Geste und der erste Stein fliegt und der Mob ist außer Rand und Band. Aber es war ja gar kein Mob. Das waren ehrbare, gestandene Leute. Das waren Leute mit Werten und mit Prinzipien. Das waren Leute, die wussten noch etwas von Recht und Ordnung, von dem, was man tut und was man nicht tut. Eigentlich kann man sagen, solche Menschen wünscht man sich doch, die noch Prinzipien haben, Werte haben, die nicht ihre Fahne nach dem Wind und so. Eigentlich wünscht man sich solche Leute. Allein die Tatsache, dass sie mit den Steinen spielen dabei, die befremdet doch sehr. Und auf ihren Gesichtern als sie diese Frage stellen, auf ihren Gesichtern zeichnet sich so eine erwartungsvolle Spannung ab. So wie ein Schachspieler, wenn er einen Zug macht und seinen Gegenspieler anschaut und sagt, Schach. Und dann lässt er seinen Blick nochmal über das Brett schweifen und dann sagt er voller Genugtuung, Schachmatt. Und er fühlt sich gut damit, denn er hat gesiegt. Denn wenn dieser Jesus jetzt barmherzig ist und fünfe gerade sein lässt oder so, dann achtet er nicht das Gesetz. Dann haben sie ihn an der Stelle. Aber wenn er sagen würde, steinigt sie, dann wäre bei seinen Leuten völlig unterdurch. Das passt gar nicht. Also was soll er tun? Da steht so eine zitternde Frau vor ihm mit einer kaputten Beziehungsgeschichte. Ihr Leben wird bedroht. Aber für ihre Ankläger ist sie nur wie eine Spielfigur auf dem Schachbrett. Mehr nicht. Ihnen ist völlig egal, was aus der Frau wird. Es geht ja darum, Jesus unmöglich zu machen. Bevor wir an dieser Stelle weitergehen, welche Steine haben wir in der Hand? Mit welchen Steinen spielen wir? Und ich frage gar nicht, ob wir mit Steinen in der Hand spielen, sondern ich frage nur, mit welchen Steinen spielen wir da? Machen wir uns doch nichts vor. Wir alle nehmen von Zeit zu Zeit solche Steine in die Hand. Und dann strafen wir mit Gesten oder Liebesentzug. Da sind in unserem Kopf verurteilende Gedanken. Oder vielleicht haben wir manchmal auch so eine überlegende, zur Schau gestellte Haltung. Viele ungeduldige Worte. Bittere Wut, wenig Raum für Liebe, mit solchen Steinen spielen wir. Es heißt, eine Gemeinde bekam einmal Zulauf von Menschen, die für die Alteingesessenen in dieser Gemeinde wie ein Schock waren. Eine alte Steinewerferin, die meinte, sollten diese Leute da nicht erstmal ihre Angelegenheiten richtig in Ordnung bringen, bevor sie in unsere Gemeinde kommen und hier auftauchen mit all deren Lebensgeschichten. Und in der Gemeinde wurde heiß darüber diskutiert. Man holte sich dann einen klugen Kopf, der schlichten sollte. Und der meinte, wenn Sie eine Gemeinde suchen, in der solche Menschen nicht willkommen sind, dann finden Sie in der Stadt ganz viele Gemeinden. Die passen irgendwie manchmal gar nicht so da rein. Aber ich möchte Sie erinnern, was ist mit den Kette rauchenden, Sexfilme schauenden, Playboy lesenden, Whisky saufenden, ihre Frauen schlagenden, ihre Kinder vernachlässigenden Leute? Was ist mit denen? Was normal gar nicht so an die Oberfläche kommt und hinter verschlossener Tür bleibt. Was ist mit denen? Ich glaube, wir müssen gar nicht so ins Extreme gehen. Die Steine in der Hand, die wiegen wir und wir haben sie. Manche Leute, von denen wir vielleicht wünschten, warum kommen nicht mehr in unsere Gottesdienste, sagen, was sollen wir da? Da passen wir doch eigentlich gar nicht rein, da gehören wir gar nicht hin. Sind wir solche Leute? Wir haben, denke ich, so die Geschichte vom verlorenen Sohn im Kopf, muss ich nicht groß erzählen. Da kann man mehrere Predigten drüber halten, aber eine Begebenheit ist mir irgendwann mal aufgegangen. Da gibt es den einen Sohn und dann gibt es auch noch den anderen Sohn. Und der andere Sohn, der beschwert sich bei seinem Vater. Und irgendwann habe ich mich mal kritisch gefragt, habe ich vielleicht auch was von dem älteren Sohn, der mit der Barmherzigkeit des Vaters Schwierigkeiten hat? halte ich vielleicht durch meine Art, wie ich mit Menschen umgehe oder einlade oder nicht einlade, Menschen gar ab zu kommen? Wer bin ich? Jesus war ganz anders. Er nahm keine Steine in die Hand. Er bückte sich und er malte im Sand, schrieb im Sand. Im Römischen Reich war das üblich, den Schuldspruch aufzuschreiben. Vielleicht hat er das getan. Vielleicht hat er die 10 Gebote aufgeschrieben. Vielleicht kritzelte er auch einfach nur wie abwesend so ein paar Strichmännchen dahin. Vielleicht hat er auch ganz konkrete Dinge aufgeschrieben, wie lange habt ihr eigentlich am Fenster gestanden, bis ihr die Tür aufgerissen habt, auf frischer Tat ertappt. Was auch immer Jesus da gekritzelt hat, dann sagte er den viel zitierten Satz, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das, was er gekritzelt hat, war schnell verweht. Aber diese Worte trafen in Mark und Bein. Und dann öffnet der Erste seine Hände und man hört das Plumpsen, wenn die Steine runterfallen. Und der Zweite und der Dritte. Und die Ersten gingen wortlos weg. Die Ältesten, heißt es da im Text. Die Ältesten gingen zuerst. Vielleicht haben sie es als Erste verstanden. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus bestätigt weder das zu erwartende Urteil über die Frau, noch kehrt er das einfach um. Stattdessen knüpft er den Strafvollzug an eine Bedingung. Und damit setzt er diese Männer, die da kamen, auf die Anklagebank und sagt, hier, was ist mit euch? Vielleicht ist das bei dir kein Ehebruch, aber was ist mit den anderen Steinen in der Hand? Was ist mit dir? Bist du noch derjenige, der im Gegenüber das größte Geschenk sieht, das Gott dir gemacht hat? Bei aller Boshaftigkeit dieser Männer, aber sie erkannten, sie tragen selber eine Schuld. Und weil sie das erkannten, öffnen sie die Hände und gehen weg, lassen die Steine fallen. An dieser Stelle dürfen wir uns fragen, welche Steine sollten wir fallen lassen im Umgang miteinander, im Leben miteinander, in der Beziehung miteinander. Steine gegen den eigenen Partner, die Mutter, den Vater, den Ex-Mann, die Ex-Frau, den Kollegen, den Nachbarn, mit den Menschen, mit denen wir leben, welche Steine sollten wir fallen lassen? Immerhin, diese Männer geben damit zu, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Und was macht Jesus? Was ist der große Unterschied? Jesus bleibt. Die Männer lassen fallen, aber wenden sich nicht Jesus zu, sondern sie gehen. Sie sagen auch nicht Entschuldigung zu der Frau. Aber Jesus bleibt. Jesus bleibt bei dieser Frau. Jesus nimmt die Sünder an, heißt es in einem alten Kirchenlied. Oder, um es mit dem Kirchenvater Augustin zu sagen, 2 wurden zurückgelassen. Die Erbärmliche und das Erbarmen. Die Erbärmliche und das Erbarmen. Paul Tournier, er lebte von 1898 bis 1986, war ein brillanter Denker und Autor. Er war vielleicht der einflussreichste christliche Therapeut des 20. Jahrhunderts. Er prägte einen integrativen Ansatz für Medizin, Psychotherapie und Seelsorge. Ärzte aus der ganzen Welt kamen zu ihm, um von ihm zu lernen. Und er sagte einmal, mir ist das immer ein bisschen peinlich, wenn die Studenten und so zu mir kommen und solche Leute kommen, um meine Technik zu studieren. weil enttäuscht gehen sie von mir weg. Alles, was ich tue, ist, Menschen anzunehmen, Menschen annehmen. Bevor ich etwas hineinlegen möchte, etwas verändern möchte oder etwas Gutes, erstmal annehmen, zuhören. Die Frau erfährt Annahme. Jesus heißt ihr Verhalten nicht gut. Er toleriert den Ehebruch auch nicht. Er sagt, sündige hinfort nicht mehr, aber geh zurück in dein Leben. Diese Form von Annahme kostete Jesus sein Leben. Er hat sich nichts vorgemacht, er hat sich Feinde geschaffen. Er wusste, die haben die Steine fallen gelassen, aber sie werden mit dem Kreuz zurückkommen. Es kostete ihm etwas, diese Annahme. Es wäre eine Augenwischerei, Gefühlsduselei, wenn wir einladen würden zu einem Leben mit Jesus und so tun würden, als wenn damit alles nur noch eine Frage von wohligen religiösen Gefühlen wäre. Ist ja nicht so. Zuerst bin ich schlicht und einfach gefragt, trage ich Steine in der Hand? Ist mein Herz versteinert? Möchte ich so leben wie die Gruppe Menschen, wie die Gruppe Männer dort? Juristisch damals korrekt, aber lieblos bis auf die Knochen. Oder möchte ich so leben wie die Gruppe Männer, die Steine fallen lässt? Oder möchte ich so leben wie Jesus, der die Menschen annimmt? Dazu ist es immer notwendig, einen ersten Schritt zu gehen. Und es ist nicht leicht, weil wir häufig mit dem Verhalten nicht mit der Masse laufen. Aber wir verändern unsere Umwelt, wir verändern unsere Familien, wir verändern unsere Gemeinde, wenn wir Steine fallen lassen und gar keine mehr aufnehmen. Was meinen Sie? Was möchten Sie einmal als Erbe hinterlassen? Was möchten Sie, was Menschen irgendwann über Ihr Leben erzählen? Möchten Sie, dass irgendeiner sagt, ja, der hat aber auch ordentlich was geschafft in seinem Leben. Und damit er was schaffen konnte, hat er auch seine Ellbogen manchmal richtig eingesetzt. Das war schon so ein kleiner Steinewerfer früher. So. Oder möchten Sie, dass man von Ihnen erzählt, das war ein Mensch, der sich bewusst von Gott angenommen wusste. Und diese Annahme hat er wieder und wieder versucht zu leben. Und manchmal spiegelte es sich aus seinem Leben heraus. Nicht immer, aber manchmal spiegelt es sich in seinem Leben. Er wusste sich von Gott angenommen. Die wesentlichen Dinge lernen wir nicht einfach nur so, weil sie uns jemand sagt, sondern weil wir sie erfahren. Ich bin von Jesus angenommen. Und das ist eine Sache, die kann ich hier entscheiden. Ich bin von Jesus angenommen. Und dann ist es gut, wenn diese Entscheidung hier reinwandert, ins Herz hinein. Er nimmt mich an. Er steht zu mir. Er bleibt an meiner Seite. Er lässt mich nicht allein. Selbst wenn ich untreu bin, wenn ich schwierig bin, er steht zu unserer Freundschaft. Wir dürfen das. Wir dürfen Jesu Annahme erfahren, wir dürfen sie spüren und wir dürfen damit leben, dass es im Umgang miteinander angenehmer wird, wenn wir diese Annahme teilen. Gott hat sich unser Leben ausgedacht. Und das Beste, was wir tun können, ist, uns ihm anvertrauen und ihn wirken lassen in unserem Leben. Amen. Treu, du bleibst an meiner Seite.